Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Jetzt müssen deine Ideen nicht länger warten, denn jetzt können sie zum Leben erweckt werden. Dell Technologies verschiebt die Grenzen des Möglichen und erschafft neue Technologie, die deine Ideen voranbringt. Besuche dell.de und erfahre, wie du mit uns deine Ideen jetzt in die Tat umsetzen kannst. Welcome to now.
Moin Moin zu Lebenslang 1, dem Werder Bremen Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp und heute als speziellen Gast UEFA-Pro-Lizenz-Inhaber Mene noch dabei. Da werden wir erstmal herzlich willkommen, Mene. Da werden wir jetzt natürlich ganz ausführlich über das Thema, ihr seht es ja schon auch an meinem Trikot, also eigentlich grün-weiß, aber dem Adler auf der Brust, über Deutschland spielen. Morgen ist ja EM-Auftakt in München, 21 Uhr. Gegen, wie Rudi Völler, glaube ich, mal gesagt hat, die Schottländer. Ich meinte, er hat es, glaube ich, bei den Irländern gesagt, also bei den Iren, aber nagelt mich da nicht fest. Bevor wir jetzt losgehen mit dem Mene da in die Diskussion und in die Tiefe gehen, ob Deutschland überhaupt eine Chance hat, auch nochmal eine Runde weiterzubekommen, wobei die UEFA ja netterweise das so geregelt hat, dass auch die Dritten meistens schon weiterkommen, also da sind die Chancen ja relativ groß in der Vorrunde. Es gibt ganz kurz ein paar Themen, ich werfe dir mal ein paar Worte noch rein. Für Werder hatten wir ja den Usern und Zuschauern immer versprochen. Einmal natürlich, Alvero ist jetzt durch, das Thema. Haben wir ja lange schon drüber diskutiert. 4,7 Millionen bis zu 1,5 Millionen Bonus laut Deichstube und 15-20% Weiterverkaufsbeteiligung ist natürlich schon mal eine Hausnummer. Das wäre ein Thema. Dann das Thema Dauerkartenpreise, doch relativ stark erhöht, bis zu 10% in der Spitze. Und gerade eben, Justin, Vertragsverlängerung, genau, ist jetzt noch nicht klar, wie lange, aber das ist wohl auch schon durch. Und was wollte ich noch erwähnen? Ja, wenn ihr natürlich noch Zeit und Lust habt, guckt euch bitte bei Button und Binnen das Video rund um das Nachwuchsleistungszentrum an. Das vielleicht mal so ein paar Themen, kurz, Scoop, ein, zwei Worte von dir dazu.
Ja, moin, liebe User, moin, lieber Sepp, moin, Mene, zu dir kommen wir ja gleich noch intensiv. Jetzt behandeln wir jetzt aber erstmal den geilsten Verein auf der ganzen Erde, den SV Werder Bremen. Also Punkt 1, Alvero, 4,7 Millionen. Du hast gerade gesagt, Bonuszahlung. Was haben die denn reingeschrieben? Die Deutsche Meisterschaft als Bonuszahlung oder was haben die in den Vertrag reingeschrieben?
Frag mich nicht, weiß ich nicht. Vielleicht irgendwie gute Platzierung oder so weiter, ne? Europäisches Geschäft.
Wie gesagt, wir haben es in der letzten Sendung diskutiert, selbst für mich, also 4,7 Millionen, ja, too much, aber vielleicht geht ja echt Leo, dass man das dann dagegen rechnet, das haben wir ja schon gesagt, wenn Leo für 2 Millionen geht, dann kostet er ja eigentlich nur 2,7, wenn man diese Rechnung aufstellt, dann bin ich damit zufrieden. Für die wenig Einsatzzeit, die er hatte, finde ich 4,7 Millionen echt zu viel, wir werden sehen, was dabei kommt, aber Justin finde ich überragend, finde ich richtig, richtig gut. Das hat mir richtig Freude ins Gesicht gestrahlt, sage ich jetzt mal so, als ich das gerade gesehen habe. Das ist ein ganz, ganz wichtiger, eine ganz, ganz wichtige Unterschrift für uns, für die Zukunft. Das hat mich wahnsinnig gefreut. Was war der dritte Punkt nochmal? Hilf mir nochmal bitte auf die Sprünge. Alvero, Justin, und was war der dritte Punkt?
Dauerkartenpreise. 10-11% Erhöhung ist natürlich dann auch schon einiges.
Ist eine Hausnummer, aber dazu kann ich dir nur sagen, ich habe vorgestern mit dem Kölner Kumpel telefoniert, der auch eine Dauerkarte in Köln hat. Die sind in der zweiten Liga abgestiegen und da haben sie die Dauerkarten für die zweite Liga auch mal kurz um 15% erhöht. Also würde ich schon fast sagen, Business as usual, ne? Ist ja überall so, wenn sie in der zweiten Liga sogar erhöhen, dann werden sie bei uns auch erhöhen. Er hat mir gesagt, die Ablösesummen sind jetzt auch normal für Spieler, die wenig spielen, dass die auf einmal 4,7 oder 6,7 Millionen kosten, dann ist das mit der Dauerkarten genau das Gleiche. Und ich sagte dir eins, die können die auch um 50% erhöhen, trotzdem sind 25.000 Dauerkarten weg. Deshalb ist eine Randbemerkung, die wahrscheinlich nicht toll ist, aber der Verein Werder Bremen ohne Probleme tragen kann, weil die Nachfrage wird auf jeden Fall da sein. Deshalb sage ich, würde ich fast sagen, normal, aber nochmal als i-Tüpfchen, just den Hut ab, dass du bei uns verlängert hast. Sehr, sehr guter Mann.
So, und dann würde ich mal sagen, genug Werder Bremen, jetzt deutsche Nationalmannschaft. Mene, nochmal herzlich willkommen bei uns in der Runde. Du warst ja netterweise auch schon, das war EM, meine ich, oder war es WM? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, aber auf jeden Fall schon mal bei uns. Ja, genau. Vielleicht kannst du nochmal selber zwei Worte zu dir sagen. Muss ja nicht alles erzählen, aber genau, sag nochmal zwei, drei Worte zu dir und dann lass uns mal diskutieren, ob überhaupt Julian Nagelsmann die richtigen Leute dabei hat. Gut, das können wir jetzt nicht mehr ändern, aber wie wir überhaupt spielen sollen morgen und wie man auch die ein oder anderen Schwächen, die wir gesehen haben, gerade in den letzten Länderspielen, in den letzten beiden, halt auch vielleicht mal abstellen kann.
Ja, hallo erstmal zusammen und vielen Dank, dass ich dabei sein darf. War beim letzten Mal schon sehr spannend und sehr lustig und deswegen freue ich mich drauf. Ja, ich selbst, aktiver ehemaliger Profispieler, dann die Trainerkarriere eingeschlagen, mittlerweile die UEFA Pro-Lizenz, wie du am Anfang erwähnt hast. Und ja, jetzt demnächst beim ersten FC Bocholt unterwegs als Trainer.
Ja, dazu natürlich auch Glückwunsch. So, Skup, komm, du bist ja ein richtiger Experte in Sachen Deutschland. Dann leg mal los mit der ersten Frage an Mene.
Ja, Mene, als dreifacher Europameister fällt Pavlovic verletzt aus und es wird Emre Can nachnominiert. Hast du nicht auch eher mit Goretzka gerechnet? Meine erste Frage an dich.
Ja, ich war auch überrascht. Nagelsmann wird sich da schon was bei gedacht haben, aber ich hätte von meiner Idee her Leon Goretzka nominiert, weil er gerade auch zum Ende der Saison und auch in den Spielen, wo er dann eingesetzt wurde, er hat ja auch keine so glückliche Saison gehabt wie Bayern München insgesamt. Aber trotzdem zum Ende der Saison hatte man wieder das Gefühl, dass er wieder seine Leistung abrufen kann. Und ich finde ihn als Box-to-Box-Spieler, der gerade mit seiner Größe, mit seiner Wucht, halt Körperlichkeit, da auch immer wieder Torgefahr ausstrahlt. Wogegen Emre Can eher der Defensivspieler ist, der Abräumer vor der Abwehr. Deswegen hätte ich eher Goretzka in den Kader nominiert.
Sehe ich genauso. Ich lege mal sofort einen drauf. Die nächste Frage, die mir auch unter den Nägeln brennt, Thema Manuel Neuer. Du als Trainer, wie siehst du das? Ich als Fan muss ganz ehrlich sagen, ja, er hält Weltklasse, vorher 3-4 Paraden zum Beispiel im letzten Spiel gegen Griechenland, aber er patzt auch im Halbfinale der Champions League in Real Madrid. Jetzt haben wir natürlich den erfahrenen Trainer hier in der Runde bei uns sitzen. Wie siehst du das? Muss man Manuel Neuer den Rücken weiter stärken? Meine persönliche Meinung, deshalb sind wir jetzt zum Diskutieren in dieser Runde. Ich hätte Ter Stegen ins Tor gepackt. Was ist deine Meinung dazu?
Ich würde da keine Baustelle aufmachen als Trainer jetzt. Er hat sich auf Manuel Neuer festgelegt, frühzeitig, was heißt frühzeitig nach seiner Rückkehr. Und jetzt nochmal eine Baustelle sich da aufmachen, eine Diskussion zu eröffnen, wäre völlig fehl am Platze. Weil dann auch die Abstimmung mit den Abwehrspielern ist extrem wichtig für einen Torhüter. Dann auch die Abwehrspieler natürlich wieder überlegen, ja, was ist, wenn wir mit Ter Stegen spielen, wie sieht es aus mit Neuer, weil sie beide sehr gute Torhüter sind. Also da haben wir keine Probleme, beides Weltklasse-Leute, aber schon auch Unterschiede im Torwartspiel mit Sicherheit. Und das ist ganz wichtig als Abwehrspieler, dass da eine Abstimmung ist. Und deswegen hat er sich darauf festgelegt. Deswegen finde ich es gut, dass er jetzt auch keine Diskussion aufkommen lässt.
Ich hau jetzt einfach mal einen raus. Wir sind ja hier immer, ne? Kennst du uns ja, wir spekulieren ganz, ganz viel. Ich hau jetzt einfach einen raus. Schottland, Deutschland, 90. Minute. Neuer greift am Ball vorbei. 1-0 Schottland. Wir verlieren das erste Spiel. Trotzdem weiter Neuer festhalten. Ja oder nein?
Ja, es wird nicht dazu kommen. Deswegen ist die Frage überflüssig. Hoffen wir mal, dass es nicht so kommt, sondern dass wir den Einstieg in die Europameisterschaft uns gut gelingt und wir das Spiel souverän gewinnen. Natürlich ist klar, dass es dann in der Öffentlichkeit diskutiert wird und der Druck wird dann natürlich extrem groß, weil gerade wenn man Trainer der Nationalmannschaft ist, dann gibt es ja über 80 Millionen Nationaltrainer und die werden dann auch ihre Meinung haben und die werden dann mit Sicherheit kontrovers darüber diskutieren. Es sollte nicht so kommen, weil dann haben wir ein bisschen Unruhe.
Okay.
Dann muss ich jetzt aber noch eine Abschlussfrage an dich stellen, was Manuel Neuer angeht. Braucht er noch muss da noch ein bisschen gut zugeredet werden? Also ich hätte jetzt mal gedacht, nach dem einen Fehler beim Halbfinale in der Champions League und ich sag jetzt mal diesem beinahe Fehler durch dieses falsche Abspiel in der Vorbereitung, okay, packt er weg, aber es waren jetzt relativ viele Themen, die ja sozusagen hochkamen mit seiner Leistung. Also stellt man da in so einem Moment den noch irgendwie einen Gesprächspartner zur Verfügung oder lässt man es einfach aufgrund der Erfahrung, Champions-League-Sieger, Weltmeister, keine Ahnung, 500 Bundesligaspiele oder was, lässt man es einfach so, wie es ist? aus Trainer.
Ja, ich glaube, Torhüter sind ja spezielle Spezies, sage ich mal, eine spezielle Spezies. Weil wenn ein Torhüter einen Fehler macht, dann ist es ein Tor. Wenn ein Stürmer einen Fehler macht, dann sind noch 10 Spieler dahinter, wie man so schön sagt, die den Fehler ausbügeln können. Ich glaube, Manuel Neuer ist so erfahren und hat so viele Titel erreicht, zig Meisterschaften, ist Weltmeister geworden, ist Champions-League-Sieger geworden. Der braucht jetzt nicht nochmal ein Streicheleinheiten von irgendeinem Psychologen, wenn du sagst, noch eine externe Stimme dazustellen. Nichtsdestotrotz sind Fußballer auch sensibel, auch Torhüter. Und deswegen ist, glaube ich, das Zeichen, was Julian Nagelsmann oder die komplette DFB-Spitze gesendet hat, ihm den Rücken zu stärken, auch wichtig für einen erfahrenen Spieler wie Manuel Neuer.
Okay, dann lass uns direkt mal rübergehen, auch nach diesen vermeintlich sehr guten Spielen, die wir gesehen haben, Niederlande, Frankreich. Ich bin jetzt ja gerade hier sozusagen auch noch im Urlaub in den Niederlanden, um herauszufinden, ob das dann ein möglicher Finalgegner ist. Deswegen muss ich wieder dran denken, schreibt gerne mal rein und untersucht das mal bitte, ob das überhaupt möglich ist. Deutschland gegen die Niederlande im Finale, das nur nebenbei. Aber also das waren ja sehr gute Spiele, in Anführungsstrichen, vom Ergebnis her, auch teilweise von der Spielweise sehr erfrischend. Die waren ja, glaube ich, im März. Und ich fand jetzt hier beides gesehen, Ukraine, schon ganz souverän durchaus zum Großteil, ich würde mal so sagen 70-80%, aber für mich persönlich vorne viel zu verspielt, sehr viel auch durch die Mitte, wenig über Außen beziehungsweise wenig bis zur Grundlinie, kaum Fernschüsse, deswegen auch ein bisschen, ich sag jetzt mal mäßig sozusagen, wie es dann da weiterging und halt eine schlechte Torchancenverwertung, das zum einen, aber auch da ist mir schon aufgefallen, dass gerade in der Rückwärtsbewegung doch eine große Baustelle ist bei schnellen Umschaltmomenten und das andere Spiel muss man ja auch sagen, fand ich, hatten wir vor allem in der ersten Halbzeit sehr wenig Kontrolle, gewinnen es im Endeffekt dann nachher noch hinten raus gegen Griechenland, aber auch da was die Abwehr angeht, irgendwie schwierig und wobei ich jetzt sozusagen, um auf ein paar konkrete Themen zu kommen, Musiala und Wirtz gar nicht so schlecht finde, weil das natürlich auch vermeintliche gute Spieler sind, die hohes Potenzial haben. Aber haben die mich jetzt die letzten beiden Spiele gar nicht so überzeugt, weil die halt auch sehr viel, Musiala fummelt auch wahnsinnig viel, gibt zu wenig den Ball ab aus meiner Sicht. Und Wirtz ist auch seit der Verletzung irgendwie so ein bisschen außer Form. Also mir fehlt da so ein bisschen der Elan, die spielen mir sehr viel durch die Mitte. Wie hast du das so eingeschätzt, gerade jetzt diese letzten zwei Spiele?
Ja, ich glaube, du hast angesprochen, bevor ich auf die letzten zwei Spiele, es sind komplett unterschiedliche Gegner gewesen, auch von der Herangehensweise. Es waren zwei Top-Mannschaften, Top-Nationen, die natürlich auch nach vorne hin mitspielen größtenteils. Das heißt, wir konnten auch da selbst mehr umschalten, wobei in den letzten beiden Spielen, um das jetzt da nochmal konkret zu analysieren, der Gegner etwas tiefer stand und wir natürlich dann viel mehr Ballbesitz hatten als in den anderen beiden Spielen, das Spiel machen mussten. Ja, wir haben fußballisch gute Leute, aber ich gebe dir recht, mir fehlte dann auch der Zug zum Tor. Es wurde zu viel klein-klein auch gespielt. Es war nicht zielstrebig genug im letzten Drittel. Die Tiefe wurde nicht genug attackiert, wobei die Räume dann natürlich gegen tiefstehende Gegner auch kleiner werden und man dann kreative Lösungen braucht. Und da bin ich gespannt, wie wir das gerade in der Gruppenphase, das sind nämlich ähnliche Gegner. Deswegen war es aber auch nochmal gut, diese zwei Testspiele zu haben, um genau da zu sehen, wo liegen noch die Mängel. Und ich glaube, dass jetzt noch genug Zeit war, um darauf einzuwirken und sich Lösungen zu erarbeiten in den Trainingseinheiten. Und dann wird es interessant sein, ob man wirklich nicht doch einen Füllkrug braucht hinten, der eher der Stoßstürmer ist, wobei Havertz mit seiner Größe Füllkrug ja nicht nachsteht. Er ist sogar noch einen Tick größer mit 1,93 als Füllkrug mit 1,89, glaube ich. Deswegen von der Robustheit her bringt er aber schon noch mal was anderes mit. Da ist Havertz natürlich der spielende Stürmer. Aber ich finde auch, dass wir sehr zentrumslastig waren. Und wenn der Gegner natürlich das Zentrum verdichtet, schwierig. Und wir brauchen dann auch diese Lösung über den Flügel. Aber dann, wenn wir natürlich auch mit Flanken aus dem Halbfeld oder zur Grundlinie vorstoßen, brauchen wir natürlich in der Mitte auch einen Abnehmer. Deswegen sagte ich auch eingangs, Goretzka hätte vielleicht auch gut getan, um dann von der Achterposition diese Tiefe mitzubelaufen. Er ist extrem kopfballstark. Deswegen die Mittelfeldspieler, die jetzt da aufgeboten sind, haben nicht ihre Stärken im Kopfballspiel.
Deshalb grätsche ich jetzt mal sofort rein. Wir Lebenslang A1, der Werder Bremen Fußball Fan Talk. Niklas Füllkrug sind wir natürlich pro Niklas Füllkrug, ne Sepp, sind wir beiden uns ja einig. Mene, was hat Havertz, was Füllkrug, ich sage jetzt mal überspitzt gesagt, das ist natürlich jetzt eine total offene Frage, aber was hat Havertz, was Füllkrug, nicht hat? Und warum sagt Julian Nagelsmann, ich will mit Havertz spielen und nicht mit Füllkrug? Weil ich sehe ja Füllkrug seine Torbilanz in der Nationalmannschaft. Ich glaube, 15 Spiele, 11 Tore. Verbessert mich, wenn es falsch ist. Er scored ja. Warum packe ich da jetzt auf einmal den Havertz rein? Und deshalb deine Meinung mal dazu, bitte.
Ja, ich möchte euch mit Werder Bremen nicht zu nahe treten, aber Havertz hat dann schon mehr internationale Erfahrung als Füllkrug. Gerade auf Vereinsebene hat er schon länger auf diesem Top-Level gespielt. Das hat Füllkrug jetzt in der Champions League mit Borussia Dortmund. Ihr wart leider seit längerem nicht mehr in der Champions League vertreten. Das konnte also erst mit Borussia Dortmund wieder genießen in dem Sinne oder sich auf diesem Niveau präsentieren. Das hat Havertz vielleicht als Vorteil gegen diese Top-Innenverteidiger. Das ist dann schon ein anderes Kaliber als in der Bundesliga, Woche für Woche, in der Premier League und dann auch auf Champions League-Niveau. Und das ist vielleicht ein Vorteil. Und den Vorteil, den Havertz natürlich hat, er ist spielerisch deutlich stärker. Wobei ich sage, gegen die Mannschaften, die wir in der Vorrunde bespielen müssen, gerade Schottland, eine körperlich robuste Mannschaft, würde uns auch eine Robustheit gut tun. Ich bin gespannt, wie Nagelsmann dann letztendlich entscheiden wird, wenn er die Aufstellung bekannt gibt, auch in den darauffolgenden Spielen gegen Ungarn und gegen die Schweiz.
Genau, weil ich bin da auch so bei dir, du hast es gerade schon so ein bisschen erwähnt. Ich habe es schon nicht verstanden, warum man das bei der WM so gemacht hat. Gut, das war jetzt kein Nagelsmann-Thema, aber da hatten wir natürlich auch eher Gegner, die teilweise defensiv dann agiert haben. Man musste irgendwas machen. Man hat Füllkrug dann erst immer so spät gebracht, jetzt als Beispiel. Und du hast es ja gerade schon erwähnt, dass in der Vorrunde eher ähnliche Gegner sind wie halt vielleicht Griechenland, Schrägstrich Ukraine von der Aufstellung oder von der Tiefe, wo sie selbst positioniert sind. Und meines Erachtens wird der Havertz auf jeden Fall da reinbringen, aber ich glaube, das wird uns nicht wirklich gut tun, weil die Jungs einfach dann zu dritt da viel zu viel rumfummeln und überhaupt nicht nach außen gehen. Und dementsprechend, du hast ja auch einen sehr wichtigen Punkt für dich angesprochen. Siehst du denn da überhaupt jemanden, der noch reinrücken könnte, was jetzt Kopfbälle zum Beispiel angeht, aus dem Mittelfeld? Weil wir haben ja zum Beispiel Toni Kroos, der definitiv spielen wird. Ich gehe auch mal davon aus, dass Gündogan beginnen wird, zumindest als Kapitän. Da kann man eigentlich auch eine Anschlussfrage stellen. Gündogan ist ja weiterhin Kapitän, obwohl einmal Neuer zurückgekehrt war und obwohl er irgendwie gefühlt jedes Spiel ausgewechselt wird. Also von daher kannst du gerne nochmal eine Kombinationssache Frage beantworten, inwieweit überhaupt jemand mit Kopfballstärke außer Havertz noch dann auf dem Feld ist, gerade so die letzten Spiele, also von der Anfangself. Und hättest du Gündogan auch als Kapitän, ich sage jetzt mal, etabliert, beziehungsweise wundert es dich, dass der so oft rausgenommen wird, so früh?
Ja, also zur ersten Frage mit der Kopfballstärke in der Offensive sehe ich jetzt nicht mehr so viele Kopfball-Zielspieler. Wir haben natürlich mit Andrich im Mittelfeld, der auch eine gewisse Wucht mitbringt, der aber eher den defensiven Part übernimmt. Bei Standards haben wir schon noch mit den Innenverteidigern, mit Tah und Rüdiger und dann Andrich schon noch Spieler, die dagegen sich wehren können, defensiv, aber offensiv auch Torgefahr ausstrahlen können. Aber ich behaupte mal kühn, dass wir nicht sehr viele Kopfballtore erzielen werden, wenn es nicht Füllkrug macht. Zu der anderen Frage mit Gündogan. Ja, ist ein schwieriges Thema. Also Gündogan ist ein Weltklasse-Spieler. Die letzten, 10 Jahre auf Top-Top-Niveau gespielt bei Manchester City. Auch eine tragende Säule gewesen. Jetzt beim FC Barcelona natürlich auch kein so gutes Jahr insgesamt gehabt mit Barcelona. Deutlich hinter Real Madrid zurückgeblieben. Es hängt aber auch davon ab, was für ein Charakter er ist. Und er scheint auch in der Mannschaft akzeptiert zu sein als Anführer. Das ist ja auch wichtig. Toni Kroos ist erst spät zurückgekehrt, das Comeback erst spät. Und bei Neuer wusste man halt nicht, inwieweit er wieder fit werden wird. Nichtsdestotrotz gebe ich dir recht, wenn du den Kapitän immer wieder auswechselst, sehr früh. Und der Kapitän sollte in der Regel auch von Anfang an spielen. Ist schon mal eine Position in unserem Mittelfeld, was ja nicht so schlecht besetzt ist, ist dann schon mal dadurch besetzt. Und Toni Kroos wird spielen, Also hat man schon mal zwei Positionen im Zentrum besetzt. Und Kroos und Gündogan haben mich in den letzten Jahren dann nicht mehr so überzeugt zusammen. Deswegen ist die Kombination mit Andrich jetzt auch die richtige. Einen defensiven Abräumer, Mentalitätsspieler, der dann auch mal dazwischen langt und selbst auch ein überragendes Jahr hatte in Leverkusen, da auch Torgefahr ausgestrahlt hat und dann aber auch immer die Gegner mit seiner Körperlichkeit beeindrucken konnte.
Thema Gündogan muss ich nochmal kurz auch wieder reingrätschen, war ja auch immerhin Kapitän unter Pep Guardiola in Manchester City. Das ist ja Assistent des Fußballers und des Menschen, ne? Gündogan auf jeden Fall. Deshalb ist er wahrscheinlich auch in der Nationalmannschaft Kapitän geworden. Jetzt sind wir über Angebot Mittelfeld, Mene. Kimmich hinten rechts auf jeden Fall. Die ideale Lösung für dich?
Ja, weil ich keinen anderen rechten Verteidiger sehe, der dieses Niveau spielen kann. Kimmich hat, bevor er dann die Jahre im Mittelfeld gespielt hat, auf der 6, hat er es überragend gemacht. Wir haben damals immer gesagt, das ist einer der weltbesten Rechtsverteidiger, der weltbeste damals. Jetzt hat er natürlich im letzten Drittel der Saison oder seitdem Tuchel ihn nach hinten rechts gestellt hat, Nagelsmann gesagt hat, er wird rechts hinten spielen, hat er sich damit arrangiert. Er muss es zu 100% auch leben, weil das, was spielen kann, hat er bewiesen. Es ist aber so, wenn ein Spieler nicht 100% davon überzeugt ist, wird er auch nicht seine Top-Leistung abliefern können. Ich glaube aber, dass er das mittlerweile verstanden hat und dass er das dann auch bei der Europameisterschaft zeigen wird.
Bleiben wir bei der Abwehr. Meiner Meinung nach, ich hau wieder einen raus, Tah und Rüdiger für mich. Rüdiger, Champions-League-Sieger, Meister mit Real Madrid, Tah, eine überragende Saison mit Leverkusen. Ich denke, europäisches Top-Niveau sind aber unsere Innenverteidiger, oder?
Ja, definitiv. Da glaube ich schon. Sie bringen die Größe mit, sie bringen die Zweikampfhärte und Stärke mit. Sie haben aber auch Geschwindigkeit beide. Und wenn sie sich auf ihren Job konzentrieren, und der ist bei Innenverteidigern nun mal erst mal die Defensive, und darüber hinaus haben sie auch einen guten Spielaufbau, eine gute Spieleröffnung, mit Manuel Neuer natürlich dahinter auch noch. Und deswegen, da sind wir schon wettbewerbsfähig, sage ich jetzt mal, um die Europameisterschaft mitzuspielen.
Dann lass uns direkt mal bitte die Aufstellung weiter durchgehen, wo wir dabei sind, um dann nachher vielleicht, wenn wir sie einmal durch haben, nochmal um das Thema vom Anfang drüber zu sprechen, nur dass es nicht verloren geht. Sprich, wie machen wir so ein bisschen so die Defensivarbeit, weil da ja doch viele Lücken drin waren. Aber jetzt haben wir eigentlich, Neuer haben wir jetzt schon drüber geredet, Innenverteidiger, glaube ich, brauchen wir nicht so viel zu sagen, ihr habt es beide gerade sehr gut erwähnt und Kimmich haben wir auch schon abgearbeitet. Dann kommen wir zu einem der spannendsten Themen, bevor wir dann ins Mittelfeld nochmal vorrücken, was wir auch schon halb bearbeitet haben. Linke Seite. So.
Ja, das ist ja, Sepp, das ist ja schon ein Thema, das geht ja schon los. WM 2014, erinnert euch, wer da links in der Viererkette gespielt hat? Benedikt Höwedes, der bei diesem Turnier jede Minute gespielt hat. Also ich finde, das ist eine Position in Deutschland, die wir irgendwie seit Jahrzehnten, würde ich schon fast sagen, nicht optimal besetzen, aber trotzdem 2014 Weltmeister geworden sind. Und deshalb Mittelstädt oder Raum, da würde ich jetzt auch für Mittelstädt plädieren, weil er halt die Stuttgart-Saison im Rücken hat, das Selbstvertrauen mitgenommen hat. Und Raum ist da für mich definitiv an zweiter Stelle. Also für mich spielt da zu Recht Mittelstädt, obwohl ich mir sagen würde, es ist wirklich die richtig optimale Lösung, aber ich habe es ja gerade schon einleitend gesagt, 2014 hatten wir Höwedes. Mene, was ist deine Meinung?
Ja, ich würde auch Mittelstädt spielen lassen. Er hat ein sehr, sehr gutes Jahr beim VfB gehabt. Er hat Offensivdrang, er hat die technischen Fähigkeiten, auch mit Flanken zu agieren. Aber sind wir wieder beim Thema, brauchen wir diese Flanken, wenn Füllkrug nicht spielt? Das ist dann auch die Frage. Aber ich glaube, dass wir, wenn wir zum Beispiel auf die WM damals mit Höwedes, wir haben auch noch jemanden, den du nicht genannt hast, ich glaube, dass auch Nico Schlotterbeck deshalb mitgenommen wurde. Wenn irgendwann mal in Erwägung gezogen wird, mit drei Mann vielleicht zu agieren, drei Innenverteidiger in der Dreier- oder Viererkette zu haben, dass ich mir dann auch vorstellen könnte, dass Nagelsmann Nico Schlotterbeck auf diese Position stellen kann oder wird. Obwohl es für mich nicht die ideale Position für ihn ist, sage ich auch. Ich sehe dann auch eher Mittelstädt oder Raum. Aber es kommt darauf an, welche taktischen Vorgaben Julian Nagelsmann auch wählt. Und was dann auch in den einzelnen Spielen die Spielidee ist, beziehungsweise der konkrete Matchplan.
Viererkette hätten wir jetzt, wenn wir mal die zwei Defensiven in Anführungsstrichen nehmen, Andrich und Kroos, eigentlich auch schon fast gesetzt, glaube ich. Da wird es keine großen Diskussionen geben. Oder seht ihr da noch sozusagen irgendwas, was dagegen spricht? Kroos ist ja klar, der spielt ja nur noch ein paar Spiele.
Ja, und Andrich musst du mitnehmen, auch wieder Leverkusen, die Saison im Rücken, wie wir es gerade gesagt haben, auf jeden Fall ein Powermann im Mittelfeld, also für mich, an den beiden gibt es keinen, da kann man nicht dran rütteln, ist meine Meinung.
Ja, also ich glaube, die Kombination ist auch sehr gut. Kroos, der das Spiel gestalten soll als Denker und Lenker im Zentrum, in der Spielfortsetzung, im Übergangsspiel. Und ich glaube, Andrich soll der absolute Mentalitätsspieler sein, der dort die Defensive, die Holding Six, wie man so schön sagt, spielt, dass er die Position zwischen Viererkette und offensivem Mittelfeld schließt, dass da die Räume dann auch geschlossen sind, gerade wenn nach Ballverlusten es in die Rückwärtsbewegung geht. Und deswegen ist diese Kombination definitiv die richtige, anstatt Gündogan Kroos und dann davor Musiala oder Wirtz. Wir brauchen definitiv für das Spiel bei der Europameisterschaft auch einen defensiv starken Abräumer.
Dann hast du es ja gerade schon erwähnt, Gündogan, Wirtz, Musiala. Das werden wahrscheinlich dann auch die drei sein, die den Rest, glaube ich, der Position unter sich aufteilen, oder? Also Gündogan hatten wir jetzt ja gerade schon erwähnt. Als Kapitän wäre es ja komisch, beim Eröffnungsspiel direkt mal draußen zu lassen. Wie gesagt, für mich ein bisschen komische Entscheidung, dass der den immer so früh rausgenommen hat bei den Testspielen. Man weiß natürlich jetzt nicht, ob der vielleicht auch ein bisschen sogenannte Belastungssteuerung wieder braucht, wie bei Werder Bremen auch mal alle Spieler Belastungssteuerung brauchen. Wobei, ich glaube, bei Gündogan ist natürlich nochmal, um das vielleicht abzuschließen, auch jetzt kein extrem egozentrischer Kapitän, so würde ich ihn jetzt zumindest beschreiben. Von daher hat er wahrscheinlich nicht mal Probleme damit, wenn er nur 60 Minuten spielt. Aber grundsätzlich ist er ein komisches Zeichen. Ne? Ein Kapitän nimmt es ja eher als Letztes vom Platz im Normalzustand. Aber um jetzt nochmal zurückzukommen, die drei sind wahrscheinlich auch gesetzt fürs Mittelfeld, ne?
Ja, wobei man darf Sané auf der Position nicht vergessen. Der hat jetzt die letzten zwei Spiele ja gesperrt gefehlt. Und das wird interessant zu sein, wie man, wenn das Mittelfeld mit Andrich, Kroos und Gündogan besetzt ist, dann sind ja quasi nur noch zwei Positionen frei für Musiala, Wirtz und Sané. Man hat noch einen Führig, der auch immer ein belebendes Element ist, wobei ich glaube, er ist ein sehr guter Backup für diese Leute. Ich glaube, dass Sané aufgrund der Sperre erstmal ja nicht in der Startelf sein wird, aber es wird dann im Verlauf des Turniers interessant sein zu beobachten, wie Nagelsmann das dann löst.
Sané, siehst du Chancen, dass er reinkommt, dass er viel Spielanteile bekommt?
Ja, bitte. Ich habe dich akustisch nicht verstanden.
Ob Sané aus deiner Sicht auch viele Spielanteile bekommen wird?
Der Mene und ich, wir telefonieren öfters und der Mene kennt meine Meinung über Sané. Deshalb halte ich mich da ein bisschen zurück. Also nochmal, wenn für mich ist Sané halt, muss ich jetzt ganz offen und ehrlich sagen, ein Spieler, wenn er Lust hat, Weltklasse, aber mir passt es halt nicht, wenn er keine Lust hat. Und das kommt meiner Meinung nach oft genug vor, dass er keine Lust hat. Und deshalb, es gab Spieler, da hat er bei Bayern München im eigenen 16er den Ball gerettet und hat 20 Sekunden später die Riesenchance vorne gehabt. Da habe ich gesagt, boah, Sané, überragend, Weltklasse. Und dann gab es wieder Spiele, da hat er 90 Minuten sein Trikot über den Platz getragen. Und deshalb, Sané bin ich leider der falsche Ansprechpartner. Frag bitte den Mene zu Sané, nicht mich, bitte.
Ja. Ja, da muss ich jetzt nochmal eingreifen. Das möchte ich nicht so stehen lassen, weil in der UEFA Pro-Lizenz haben wir natürlich auch mit Trainerkollegen Kontakt gehabt, sei es Nagelsmann, sei es Flick. Und da haben wir schon gehört, wenn du sagst, Sané wirkt lustlos. Also das kann ich nicht so bestätigen, sondern Sané ist im Training auch jemand, der sogar nachher noch extra Einheiten schiebt, freiwillig, den man nicht antreiben muss. Und das ist schon ein Zeichen, dass er Lust hat, dass er Bock hat, wenn ein Spieler im Training danach noch extra Schichten schiebt. Und deswegen glaube ich schon, dass es bei ihm die Körpersprache ist mit Sicherheit nicht immer optimal, aber er ist ein Künstler, er ist auch jemand, ein Freigeist, der mit Sicherheit seine Freiräume braucht und bei denen wirkt es manchmal dann auch ein Stück weit so. Da können wir aber jetzt noch in der Vergangenheit zig Spieler wahrscheinlich auch für Deutschland aufzählen, wo wir sagen, boah, wenn man den mal nur 19 Minuten beobachtet hätte, boah, manchmal lief der aber rum. Weiß ich auch nicht, ob das so gut war. Ne? Und da waren auch Kollegen bei, die das grün-weiße Trikot von SV Werder Bremen getragen haben. Mario Basler hatte auch Fähigkeiten. Und wenn man den 90 Minuten beobachtet hat, hätte man wahrscheinlich auch gesagt, ja, den brauchst du nicht mal spielen lassen. Und deswegen, Sané ist einfach ein Ausnahmespieler. Aber ich gebe natürlich recht, er muss in Form sein. Und wenn er nicht schmerzfrei ist, was er ja wohl im letzten Jahr komplett fast war, dass er Schmerzen hatte, Da muss man sich das gut überlegen und dann müssen die spielen und dann darf er nicht spielen, weil wir können jetzt nicht bei der Europameisterschaft Rücksicht auf irgendwas nehmen oder jemanden irgendwelche Spielzeiten geben, um im eigenen Land das Trikot getragen zu haben. Aber ich glaube, er wird fit sein, er hat jetzt auch ausreichend Pause nochmal und dann wird er uns beweisen bei der Europameisterschaft, dass er auf diesem Europaniveau und Weltniveau, dass er den Unterschied auch da machen kann und machen wird.
Okay, von der Konstellation her, Sepp, ist es ja auch so, wir haben es gerade gesagt, wird Musiala oder Sané, kommt irgendeiner von der Bank, da kommt natürlich auch nochmal richtig Qualität auf den Platz. Das muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Ne? Egal, wer von den drei dann auf der Bank sitzt, bringt es ja nochmal Musiala, wenn der Abwehrreihe schon ziemlich platt ist, so die letzten 80 Minuten, und der kommt dann mit seinem Dribblings und spielt den Knoten in den Beinen, ist das natürlich gut. Wird mit seiner Genialität und Sané mit seiner Schnelligkeit, also du hast ja schon einen Faustpfand, der von der Bank dann nochmal kommt. Ne? Das muss man ja auch ganz ehrlich sagen.
Ja, aber auch ein Führig. Ein Führig bringt auch, wird auch frischen Wind reinbringen. Und das hat man jetzt auch in den Spielen gesehen. Der wirkt unbekümmert halt auch noch. Und der hat richtig Bock, das Nationaltrikot zu tragen, wie alle Nationalspieler. Weil Julian Nagelsmann will keinen mitgenommen haben, der keine Lust hat. Die lässt er lieber zu Hause. Weil ich glaube, über 80 Millionen würden alles dafür geben, da unten auflaufen zu dürfen in einem Länderspiel bei der eigenen Europameisterschaft. Und das werden die 25 Spieler, die dabei sind, werden das zu schätzen wissen.
Und Sepp, man muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich verstehe nicht, warum Julian Nagelsmann Christian Groß nicht mitgenommen hat. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen.
Gut, das sind nochmal durch die Internas, die wir dann nach der EM nochmal mit ihm bereden müssen wahrscheinlich. Falls er jemand zuhört, dann kann er sich ja gerne melden. Ich glaube, gerade eben hat er zu viel um die Ohren. Ne? Vielleicht muss er aber auch zuhören, um jetzt sozusagen die erste Elf für morgen rauszufinden. Ich wollte gerade nochmal das Thema Maximilian Bayer ansprechen, auch ein sehr interessanter Spieler, weil du immer Führig erwähnt hast, Mene. Wo siehst du den? Ist das für dich dann auch quasi neben sozusagen Havertz, Füllkrug, dann der Dritte, der in derselben Position, in Anführungsstrichen, alle, die interpretieren die Position natürlich auch ein bisschen anders, unterschiedliche Fähigkeiten, aber die im Endeffekt als Stürmer jetzt, Mittelstürmer in Anführungsstrichen, dann auflaufen würde?
Er ist natürlich ein ganz anderer Typ. Er ist noch blutjung mit 21 Jahren, in Hoffenheim auch eine gute Saison gespielt, und ich glaube, den kannst du halt auch einwerfen, wenn im Laufe des Spiels, gerade zum Ende, wenn du ein belebendes Element brauchst, was verrückte Sachen vielleicht auch macht. Noch nicht irgendwie eingefahren in irgendwelche Automatismen über zig Jahre als Profi, sondern mit 21 hat er noch nicht so viel auf seiner Uhr stehen. Und deswegen glaube ich, kann das genau, er bringt ein bisschen mehr Geschwindigkeit natürlich mit als die anderen. Er beläuft andere Räume in der Tiefe. Füllkrug ist jetzt nicht der Spieler, der die Tiefe bearbeitet oder Tiefe beläuft, weil das sind nicht seine Stärken. Und da sehe ich Bayer dann schon, der dann mit Sicherheit auch nochmal Räume öffnet für die Spieler, die dahinter, über die wir gerade schon gesprochen haben, aber selbst auch diese Bälle dann fordert, mit oder ohne Ball.
Ein Name wurde noch gar nicht genannt, Dennis Undaff haben wir auch noch, ne? Der auch mit einer super Saison von Stuttgart kommt, ne? Den hätten wir auch noch, den er reinspeisen kannst.
Ja, ich glaube, dass wir dahinter, wie gesagt, auch sehr gut besetzt sind. Undaff auch ein unbekümmerter Typ, der auch immer verrückte Sachen macht und womit man dann auch nicht rechnet. Und deswegen ist mir da gar nicht Angst und Bange. Wir müssen nur das richtige Element wählen. Und da haben wir, wie gesagt, Julian Nagels. Und ich bin davon überzeugt, dass er dann die richtige Entscheidung treffen wird.
Setzen von den letzten Länderspielen. Meines Erachtens, und wir haben ja gerade darüber gesprochen, haben wir ja die Gegner jetzt zumindest verstärkt, wir haben mit Schottland eine Mannschaft, die natürlich jetzt auch, als die EM etwas kleiner war, ich glaube nicht regelmäßiger Teilnehmer war, die sicherlich eher mehr über das körperliche Spiel kommt, auch wenn einige Spieler natürlich auch Premier League und so weiter oder viele Spieler aus der Premier League dann spielen und so, und jetzt kein, wie klassischerweise früher gesagt wurde, nur Kick and Rush gespielt wurde, wie vor 20 oder 30 Jahren. Mir sind das jetzt auch, weil man davon ausgehen kann, Eröffnungsspiel, sie spielen vielleicht eher defensiver auf Umschaltmomente oder Konter in Anführungsstrichen, mir sind es dann mit Havertz zu viele Fummler vorne drin, weil ich gehe davon aus, dass Musiala spielt, Wirtz spielt, Gündogan ist ja auch jemand, der eigentlich eher einen sehr schönen Ball spielt, in Anführungsstrichen, wenn man Toni Kroos noch dazu nimmt, der auch richtig geile Pässe, auch zwar lange spielt, aber ich sag mal, sehr spielstarke Spieler. Ja, wir können jetzt Andrich, will jetzt sozusagen nicht abwerten, aber den können wir vielleicht ein bisschen mehr Richtung Kämpfer nennen. Aber dann habe ich da für mich bei so einem Gegner schon zu viele Leichtfüße dabei, die zwar einen schönen Fußball spielen, aber ich mir vorstellen kann, wenn man da nicht nach 10 Minuten, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, ne, 1-0 führt und die Räume sich ein bisschen öffnen, wird es ein ganz schön zähes Spiel.
Ja, wobei ich aber dagegen halte.
Fortsetzung folgt.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon, mach!
Strand. Auf geht's ins Stadion. Wir wollen Werder sehen. Heute geht alle grün. Werder Schal, ein Bremer Bier. Die Ostkurve vibriert. Das W auf dem Trikot. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen. And this is Ostern. Wir erlebt, wo der Fluss den Bogen macht. Und unser Stadion strahlt in seiner Pracht. Weser Wunder, Liga 2, doch der zwölfte Mann bleiben wir. Ein W auf jedem Schal, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Ostern. Die Weser fließt, weht ein besonderer Wind durch unser Haus. Egal ob jung, ob alt, wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das Double 24. Auf geht's zu neuen Wundern, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahnen, overall. Wir stehen zusammen als Green-White-Wonderwall.